So, wir starten in unsere neue Predigtserie, die wir Overflow genannt haben. Und wir lieben, was wir als Kirche tun. Und zwar, ich beschreibe immer meine Aufgabe, dass ich Menschen auf eine geistliche Reise nehmen möchte. Und als Pastor denke ich immer wieder darüber nach, okay, wie schaffe ich es, Menschen zu bewegen, im Glauben zu wachsen? Und Gott hat wunderbare Pläne für jeden Einzelnen. Und wenn du hoffnungslos dich fühlst, möchte ich dich besonders ermutigen. Es gibt Hoffnung und es liegt Hoffnung im Fakt, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Und es gibt praktische Schritte, die du gehen kannst, um diesen Plan zu entdecken. Und Gott wird dir bei jedem einzelnen Schritt begegnen. Er wird bei dir sein. Es ist eine geistliche Reise. Egal, ob du Christ bist, gerade den Glauben entdeckst oder gar nichts glaubst, du kannst Gott erleben. Und das ist unser Herzschlag als Kirche. Wir wollen Orte schaffen, wo Menschen Gott erleben können und aufblühen können. Du kannst eine Beziehung zu deinem Schöpfer haben. Du kannst eine persönliche, echte, authentische, dynamische, interaktive, innige Beziehung zu dem allmächtigen Gott haben. Wenn du das erlebst, empfängst du Kraft, Dinge zu tun, die du dir hättest nie vorstellen können. Er hilft dir, Freiheit zu finden. So sagen wir es in unserer Kirche, Freiheit von ungesunden Gewohnheiten, von Verletzungen, Enttäuschungen, Abhängigkeiten, von deiner Vergangenheit, von Problemen, all die Dinge, die dich zurückhalten, die beste Version von dir selbst zu sein. Damit, wenn du diese Freiheit erlebst, bereit bist zu entdecken, warum du hier auf dieser Erde bist. Und du wirst niemals wirklich glücklich und zufrieden sein, bis du wirklich gemerkt hast, was ist eigentlich der Plan Gottes für mein Leben? Warum bin ich hier? Der Tag, an dem du entdeckst, warum du auf dieser Erde bist, ist der Tag, wo du wahre Erfüllung erleben wirst und einen klaren Fokus in deinem Leben erfahren wirst. Wozu all das Ganze? Damit du deine ultimative Bestimmung von deinem Leben erfüllen kannst. Und diese ultimative Bestimmung für dein Leben ist nicht für dich selbst und für deine Bedürfnisse zu leben oder Rechnung zu zahlen oder deine Kinder beizubringen, dass sie sich benehmen, sondern unsere ultimative Bestimmung ist, einen Unterschied in dieser Welt zu machen, einen Unterschied für die Ewigkeit. Und auf dieser geistlichen Reise möchten wir jeden Einzelnen einladen. Und deswegen auch diese Herzschlag-Season. Denn wir Menschen haben ein grundlegendes Problem. Wenn wir uns selbst überlassen werden, haben wir eine Anziehungskraft, um uns selbst zu drehen, um Egoismus uns zu drehen, um Selbstsucht zu drehen. Wir drehen uns um uns selbst. Und das geht ganz von alleine. Wie ich festgestellt habe, Unkraut wächst von alleine. Selbstsucht entsteht ganz von alleine. Und dafür müssen wir uns anstrengen, dass wir da rauskommen. Die Bibel nennt das unsere sündige Natur, die uns immer wieder in den Überlebensmodus reinbringen möchte. Aber Gott möchte uns in den Unterschiedsmodus reinbringen, dass wir einen Unterschied machen. Deswegen einmal im Jahr halten wir inne und wollen uns daran erinnern, wir leben nicht einfach nur, um zu existieren. Wir leben nicht, um irgendwie um uns selber zu drehen. Wir leben, um einen positiven Unterschied zu machen, einen positiven Unterschied, der bleibt. Und deswegen haben wir die Predigtserie Overflow genannt. Wir empfangen, wir haben etwas von Gott empfangen, Gaben, Talente und Fähigkeiten. Und das sollte aus unserem Leben rausfließen, sollte weiterfließen zu anderen Leuten. Deswegen Overflow. Und mein Thema heute Morgen ist dein Vermächtnis, dein Vermächtnis. Dein Vermächtnis ist das, woran sich Menschen erinnern, lang nachdem du nicht mehr da bist. Dein Vermächtnis ist das, woran sich Menschen erinnern, wenn du nicht mehr auf der Erde bist. Dein Vermächtnis ist etwas, worum es in deinem Leben ging, wenn es vorbei ist. Dein Vermächtnis ist das, was Menschen bei deiner Beerdigung sagen werden. Es ist, woran sich Menschen erinnern werden, wenn du nicht mehr da bist. Und die Bibel ermutigt uns, diese reflektierende Frage uns immer wieder zu stellen, was für ein Vermächtnis möchte ich hinterlassen. Der Psalmist drückt es wie folgt aus, Psalm 112, Vers 5 bis 6. Gut hat es, wer großzügig ist und gerne leiht und in allen seinen Geschäften ehrlich ist. Auf ewig wird er niemals taumeln, an einen so gerechten Menschen wird man sich immer erinnern. Und ich wünsche mir, dass sich Leute positiv an mich erinnern. Aber dein Vermächtnis ist nicht nur, woran Menschen sich erinnern, wenn du nicht mehr da bist. Dein Vermächtnis ist auch, woran Gott sich erinnert, wenn du nicht mehr da bist. Oder besser ausgedrückt, das, woran sich Gott erinnert, wenn du vor ihm im Himmel stehst. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Hebräer 6, Vers 10 sagt, denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr getan habt und wie ihr aus Liebe zu ihm anderen Christen geholfen habt und immer noch helft. Gott vergisst nicht, worum es in deinem Leben ging. Also jedes Mal, wenn du anderen Menschen hilfst, zeigst du deine Liebe zu Gott. Und Fakt ist, jeder von uns wird irgendwann vor Gott stehen. Und meine große Verantwortung als Pastor ist, euch für diesen Moment vorzubereiten. Es wird passieren, vielleicht sagst du, ja, daran glaube ich nicht, aber das wird den Fakt nicht außer Kraft setzen. Es wird passieren, irgendwann wirst du vor Gott stehen und ich möchte dich darauf vorbereiten. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, um einen Streit zwischen zwei Personen in der Kirche zu schlichten. Er schreibt folgendes, Römer 14, Vers 10. Warum verurteilst du einen anderen? Warum siehst du auf einen anderen Bruder herab? Wir alle, werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn in der Schrift heißt es, so wahr ich lebe, sagt der Herr, jedes Knie wird sich vor mir beugen und jeder Mund wird mich bekennen. Jeder Mensch, der jemals gelebt hat, von Adam und Eva bis das Leben zu Ende ist, ja jeder von uns wird sich persönlich vor Gott verantworten müssen. Überall in der Bibel finden wir genau solche Erinnerungen an uns. Vergiss nicht, die Ewigkeit wartet auf dich. Es ist sehr leicht, sich auf das Hier und Jetzt zu fokussieren, weil wir darin leben. Aber Jakobus schreibt, dass dieses Leben jetzt und hier, was wir haben, was wir so sehr genießen, nur ein kleiner Windhauch ist. Und wir haben das letztes Jahr als Familie erlebt, als unser Schwiegervater ohne Vorerkrankung, ohne Vorankündigung einfach verstorben ist. Und es ist verrückt, wie du in dem einen Moment einfach das Leben genießt und denkst, alles ist safe und im nächsten Moment das Leben irgendwie vorbei sein kann. Und das hat meine Frau und mich dazu gebracht, unser Leben zu reflektieren. Und das sollten wir immer wieder tun, unser Leben zu reflektieren und Dinge zu überdenken. Es geht um einen Perspektivwechsel, denn es geht um mehr als nur das Leben hier auf der Erde. Wenn du mit jemandem redest, einem Freund, einem Nachbarn, ich würde schätzen, 99% der Dinge werden aus dem Hier und Jetzt sein. Hey, über das Wetter und ja, bist du auch erkältet? Ja, ich bin auch erkältet. Ja, ganz viele sind gerade erkältet und oh, das Wetter könnte auch besser sein und ganz schlimm. Oder ja, Bayern ist rausgeflogen gegen Saarbrücken. Ja, wie genial ist das? Also alles um dem Hier und Jetzt. Aber wir vergessen, dass das Leben hier und jetzt nur ein Windhauch ist. Deswegen sollten wir uns viel mehr Gedanken darüber machen, was noch vor uns liegt. Und es ist so leicht, die Ewigkeit zu vergessen, weil diese Dinge dieser Welt uns so sehr in den Bann ziehen, mit dem Stress, mit der Arbeit, all den Aktivitäten. Und wir haben sogar Statements gefunden, um uns zu rechtfertigen, dass es in Ordnung ist. Kennt ihr das Statement YOLO? Ich weiß nicht mehr, ist bestimmt gar nicht mehr in, ne? Aber YOLO. YOLO heißt, you only live once. Man lebt nur einmal, was eigentlich echt ein bescheuertes Statement ist, weil es eine Verhaltensweise rechtfertigt, die unverantwortlich ist. Ja? Nach dem Motto, ich weiß, das sollte man nicht machen, weil es ungesund ist. Ich weiß, so viel Geld sollte man eigentlich nicht dafür ausgeben. Aber hey, YOLO, let's do it. Man lebt ja nur einmal. Irgendwann werden wir sowieso sterben. Aber eigentlich ist es ein total dämlicher Ratschlag. Eigentlich ist die Wahrheit YOLT. You only live twice. Du lebst zweimal. Irgendwann ist dein Leben hier vorbei. Fakt ist, wenn du körperlich auf der Erde stirbst, wirst du im nächsten Moment vor deinem Schöpfer stehen. Nur um deinen Tag ein wenig zu erhellen, hier eine ermutigende Bibelstelle, Hebräer 9, Vers 27. Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Herzlich willkommen in der Kirche für Düsseldorf. Genial, dass du heute das erste Mal da bist. Ich bin Stefan, ich bin dein Freund. Ich wollte dir sagen, irgendwann wirst du sterben und dann wirst du vor Gott als Richter stehen. Super Nachrichten. Und meine Aufgabe als Pastor ist, dich genau für diesen Moment vorzubereiten. Wenn irgendwann das Leben vorbei ist und du vor Gott stehst, ich möchte dich vorbereiten. Weil mir hat es schon geholfen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an euer Studium erinnern könnt, aber nachdem ich mit der Schule fertig war und angefangen habe, Theologie zu studieren, habe ich das Gefühl gehabt, mein Gedächtnis ist irgendwie in der Schule hängen geblieben und es funktioniert nicht mehr in der Uni jetzt. Und so war ich bei den ganzen Prüfungen und bei uns in der Uni war es ganz viele Multiple-Choice-Fragen. Ich habe gedacht, Multiple-Choice, ja gar kein Thema, kriege ich schon hin. Aber irgendwie habe ich es nicht so gut hingekriegt und meine Noten waren jetzt bestanden, aber jetzt auch nicht irgendwie glorreich, weil Multiple-Choice, als ich das erste Mal davon gehört habe, ist ja gar kein Thema, dann bin ich da hingegangen und sehe dann die Fragen. A, hört sich gut an. B, B sieht auch ziemlich gut aus, wow. C, ich hätte es nicht besser sagen können. Also was kreuzt sich jetzt an? Und ich war echt herausgefordert, irgendwie zu gucken, wie schaffe ich es, diese Tests zu bestehen, bis ich mitbekommen habe, dass es im Darknet, also es gab einen internen Verteiler von ehemaligen und jetzigen Studenten, dass die Tests vorher verschickt worden sind aus dem Vorjahr. Und einige Professoren, einige Lehrer hatten sich nicht die Mühe gemacht, dass sie jedes Jahr neue Tests schreiben, sondern sie haben einfach den Test vom Vorjahr gemacht. Und so war es dann relativ leicht, mich für den Test vorzubereiten. Ich war dann mit in dem Verteiler und konnte mich, oh, jetzt wisst ihr alle Geheimnisse, also so läuft das im TSE. Also, ich konnte mich dann intensiv darauf vorbereiten, wenn der Test kommt, dass ich den Test richtig ausfüllen kann. Und ich möchte das Gleiche mit euch machen. Ich werde dir sagen, was im Test vorkommt, okay? Ich möchte dich vor diesem Moment vorbereiten, wenn dein Leben hier auf der Erde vorbei ist. Denn erinnere dich daran, du lebst zweimal. Irgendwann werden du und ich vor Gott stellen. Und deswegen, lass mich euch kurz ein paar Hinweise geben. Wir werden nicht nur einmal vor Gott stehen, sondern wir werden als Christen zweimal vor Gott stehen. Okay? Nicht nur einmal wirst du vor Gott stehen, sondern zweimal. Die erste Testfrage, die gestellt werden wird, wenn du im Himmel ankommst, ist folgendes. Das erste ist, was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht? Und ich weiß nicht, wie es genau aussehen wird, ob Gott einfach dich scannt und sagt, oh, Jesus ist in deinem Herzen, bang, oder ob es so kommt,
Stefan Dahms, bitte Zimmer 2, Stefan Dahms, bitte.
Und du einen persönlichen Termin hast, wo du dann vor Gott dich hinstellst und sagst, oh, und was ist mit Jesus? Ich weiß nicht genau, wie es ist, aber ich weiß, dass wir einmal vor Gott stehen werden. In der Theologie sprechen wir hier von dem großen weißen Richterstuhl. Ich werde vielleicht mal irgendwann so eine Endzeit-Predigtserie machen über Offenbarung und so, ist, glaube ich, ganz spannend. Aber hier die Bibelstelle, Offenbarung 20, Vers 11. Da heißt es, nun sah ich einen großen weißen Thron, das ist dieser große weiße Richterstuhl, und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Und ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Das heißt, jeder, der einmal gelebt hat und leben wird, wird davor stehen. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seine Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Also hier geht es viel um Bücher. Ich liebe es zu lesen, aber ich möchte kurz den Unterschied erklären. Hier geht es um Bücher. In diesen Büchern ist alles aufgeschrieben, was du jemals getan, gedacht, gefühlt hast. Jeder Tag deines Lebens, jeder Gedanke deines Lebens. Und einige denken jetzt, oh oh, besser nicht. Das war meine größte Sorge, dass ich irgendwann im Himmel komme und dann wird so ein Film abgespielt mit all meinen Sünden. Ich weiß nicht, bin ich der Einzige, der sowas gedacht hat? Also ich hatte da voll Schiss. Eigentlich wollte ich nicht in den Himmel, weil ich gedacht habe, dann sehen die alle alles, was ich gemacht habe. Und dann gibt es aber das Buch. Er spricht von den Büchern, wo alles drinsteht, was wir getan, gedacht und gefühlt haben. Und dann gibt es das Buch. Und in diesem Buch wird Gott deinen Namen reinschreiben an dem Tag, wo du ihn als Herr und Retter deines Lebens angenommen hast, ihn in dein Herz eingeladen hast. Und die Bibel nennt es das Lebensbuch des Lammes, Offenbarung 21, 27. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, sei du mein Herr und Retter, wird dein Name dort reingeschrieben. Also es gibt diese Bücher, die Stapelbücher, und dann gibt es das Buch. Und die Toten werden danach gerichtet, was in den Büchern steht. Das heißt, die Menschen, die ohne Gott gelebt haben, werden danach gerichtet, was sie getan haben. Aber der Rest, der Gott kennt, unser Leben mit ihm gelebt haben, ihr Leben wird in dem Buch stehen. Und deswegen mein Tipp, nimm nicht die Bücher, nimm das Buch. Wenn du vor ihm stehst, sagst du, hey, wir brauchen nicht in die Bücher reinschauen, was ich alles Mist gemacht habe, denn Gott hat mir vergeben. Ich habe seine Vergebung, seine Liebe für mein Leben angenommen. Du kannst dein Leben aufbauen darauf, was du getan hast, oder dein Leben darauf bauen, was Jesus für dich getan hat. Und es ist deine Wahl. Die Frage ist also, wie kommt mein Name in dieses Buch? Und viele Leute verstehen das nicht. Wenn du Teil der Kirche für Düsseldorf bist, hoffe ich, dass du es tief in deinem Herzen weißt. Dieses Buch hat nichts damit zu tun, dass du Teil der Kirche für Düsseldorf bist oder ich bin regelmäßig in die Kirche gegangen. Es hat auch nichts damit zu tun, ob du getauft bist oder nicht. Noch nicht einmal, ob du jemals etwas gespendet hast oder irgendetwas ehrenamtlich Gutes getan hast. Keine Leistung bringt deinen Namen in das Lebensbuch des Lammes. Das Einzige, was deinen Namen in dieses Buch reinbringt, ist eine authentische, persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Jesus selber sagt, Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, will ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nicht gekannt. Was er damit sagen möchte, ist, Gott hält nicht Ausschau nach guten Christen, die sich gut benehmen, gute Taten tun, sondern Gott hält Ausschau nach Beziehung zu dir. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Du hast doch deine Kinder lieb, auch wenn sie einfach dein Kind sind, nicht, ja Papa, ich habe das für dich gemacht und das getan. Brauchst du gar nicht. Kann er doch alles selber machen. Er wünscht sich eine authentische Beziehung zu dir. Und die richtige Antwort, wenn du im Himmel ankommst, was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht? Die richtige Antwort ist nicht zu sagen, hey, guck mal, was ich alles für ihn gemacht habe. Die richtige Antwort ist, ich kenne ihn persönlich. Ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Du kannst im Himmel nicht ankommen und sagen, ich bin in der Kirche für Düsseldorf. Das wäre nett, wenn das funktionieren würde, aber es funktioniert nicht. Und dann gibt es eine zweite Frage. Aber diese Frage kommt nur, wenn du die erste Frage richtig beantwortet hast und den Test bestanden hast. Wenn du die erste Frage nicht richtig beantwortet hast, wirst du gar nicht zur zweiten Frage kommen. Die Antwort auf die erste Frage bestimmt deine ewige Existenz, wo du die Ewigkeit verbringen wirst, entweder Himmel oder Hölle. Aber ich möchte dich auf den zweiten Test auch vorbereiten. Die zweite Frage, die kommen wird, ist, was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Und hier geht es nicht in erster Linie um dein Geld, das ist keine Spendenakquise, sondern ich spreche von all dem, was du hast, okay? Du hast Arme, umarme Leute. Ja, gib jemand High Five, schüttel Hände. Du solltest das benutzen, was du hast, dein Lächeln, deine Zeit, deine Talente, deine Ideen, deine Fähigkeiten, dein Auto, dein Haus, deine Familie, deine Kleidung, deine Arbeit, dein Geld. Du solltest alles, was du hast, gebrauchen, um einen Unterschied für die Ewigkeit zu machen. Nimm jemanden mit nach Hause, fahr ihn zurück, wo er sagt, ja, ich müsste mit dem Öffentlichen, ach, weißt du was, steige in mein Auto rein, ich fahre dich nach Hause. Hey, wow, das macht einen Unterschied. Danke, dass du mich gesehen hast. Danke, dass du mich mitgenommen hast. Danke, dass du mich angesprochen hast. Lad ihn mal auf einen Kaffee ein. Hier ist der kostenlose. Das ist sehr leicht, ja. Und es wird ein Gericht geben, in dem Gott dich fragen wird, was hast du mit all den Dingen gemacht? Deine Zeit, deine Talente, deine Schätze, was hast du mit all den Dingen gemacht? Und in der Theologie sprechen wir von einem Richterstuhl Christi. Und es ist ein Gericht, was nur für Christen ist. Du bist also schon im Himmel und dann kommt dieser Test und das Wort Gericht passt eigentlich nicht so ganz, weil dieses, wenn wir Gericht denken als Deutsche, denken wir, da sitzt so ein Richter in so einer schwarzen Robe und dann kommt er den Hammer raus, verkündet das Urteil und so, bam, das gilt jetzt. Aber das Wort Gericht, was hier eigentlich steht, ist mehr wie bei den Olympischen Spielen. Okay, bei den Olympischen Spielen, einige wissen es nicht, aber eigentlich geht es, Teilnahme ist alles, ja. Und dieses Gericht, wovon es hier spricht, ist eigentlich so etwas wie eine Preisverleihung. Ja, auch wenn du nicht als Erster ankommst, vielleicht warst du nicht der Fleißigste, aber wir werden für alle applaudieren. Du wirst gefeiert werden, es wird eine große Party im Himmel werden. Es wird weniger eine Gerichtsverhandlung, sondern eigentlich ist dieses Gericht, der Richterstuhl Christi, ist eine Preisverleihung. Eine Auszeichnungsskala. 2. Korinther 5, Vers 10 sagt folgendes. Denn wir alle, bedeutet alle Christen, müssen vor Christus erscheinen, wenn er Gericht hält, wenn er die Siegerehrung durchführt. Und dann wird jeder Mensch bekommen, was er verdient. Je nachdem, ob er in seinem irdischen Leben Gutes getan hat oder Schlechtes getan hat. Und wir wissen, dass es nicht das erste Gericht ist, weil die Bibel sagt, dass wenn es um die Erlösung geht, dass wir aufgrund unseres Glaubens errettet sind, nicht aufgrund unserer Werke. Deswegen kann es nicht das erste Gericht sein, deswegen ist es ein weiteres Gericht, was stattfinden wird. Errettung kannst du nicht erarbeiten, es ist nicht aufgrund von Taten, aber es gibt ein Gericht, bei dem es darum geht, was wir getan haben, während wir hier auf der Erde waren. Denn hier heißt es ja in dem Vers, ob er in seinem irdischen Leben Gutes getan hat oder Schlechtes. Und dann heißt es auch, Matthäus 16 ist sehr viel Theologie, sehr viele Bibelstellen, tut mir leid. Matthäus 16, 27, denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen, um die Menschen nach ihrem Tun zu richten. Hier auch wieder das Wort richten. Das Interessante, das Wort richten im Griechischen heißt apodidomi und bedeutet eigentlich zurückzahlen, zurückgeben, erstatten. Was eigentlich ein verrückter Gedanke ist. Gott wird uns zurückerstatten gemäß dem, was wir getan haben hier auf der Erde. Und vielleicht denkst du, ah, ich bin ja im Himmel, brauche ich gar nicht. Hey, ist nicht deine Show. Er macht die Preisverleihung. Er ist der König. Also wenn er sagt, hey, ich möchte dich belohnen, lass dich doch belohnen von ihm. Und er wird dir zurückerstatten, wie du dein Leben hier auf der Erde gebraucht hast und wird dich dafür belohnen. Die richtige Antwort auf die zweite Frage ist, und ich hoffe, ich helfe dir dabei, diesen Lösungszettel, wie bei mir beim Lösungszettel richtig gut auszufüllen, ist, wenn du da vorne stehst, ist, dass du sagst, ich habe das, was du mir gegeben hast, gebraucht. Und nicht nur, dass ich es gebraucht habe, sondern ich habe es gebraucht, um einen Unterschied für die Ewigkeit zu machen. Und mein Ziel mit dieser Predigt ist, uns neu zu ermutigen, eine Ewigkeitsperspektive zu haben. Ich möchte, dass ihr euer Leben lebt, nicht nur Sonntag für Sonntag oder ja, okay, jetzt muss ich wieder an Gott denken, weil ich habe mein Leben vermasselt oder ich habe versagt oder ich habe irgendwas Doofes gemacht oder mein Leben zerbricht gerade, also brauche ich jetzt Jesus in meinem Leben gerade. Nein, ich möchte, dass wir jeden Tag mit dieser Ewigkeitsperspektive leben. Lebe nicht einfach so vor dich hin, sondern lebe ganz zielgerichtet, bewusst, intentional. Matthäus 6, Vers 19 sagt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, weil es nicht von Dauer ist. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen, wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen können. Und wie können wir das tun? Bis hierhin war es alles Vorbereitung. Jetzt fängt die Predigt erst an. Was sagt die Uhr? Heieieiei. Okay, aber ich habe einen großen Hauptpunkt, okay? Einen großen Hauptpunkt, den ich euch mit auf den Weg geben möchte. Und dann werde ich das praktisch runterbrechen. Und hier ist mein Hauptpunkt. Wie kann ich ein Leben führen, das mich für diesen zweiten Moment vorbereitet? Und das ist, lebe zielgerichtet. Lebe zielgerichtet. Hab einen Fokus auf die Ewigkeit. Schau nicht nur auf das Hier und Jetzt. Schau nach vorne auf das, was kommt. Lebe zielgerichtet. Und das kann unterschiedlich aussehen. Finde jemanden, der traurig aussieht, lege deinen Arm um seine Schulter und sag, hey, wie kann ich für dich beten? Oder andere Dinge, die wir praktisch tun können. Und ich möchte dich motivieren, zielgerichtet zu leben. Und zwar in drei besonderen Bereichen. Das erste ist, lebe zielgerichtet beim Geben. Wenn es um das Spenden geht, wenn es um das Geben geht. Nicht wie Leute, die dann irgendwie ein schlimmes Video sehen müssen und sagen, eigentlich wollte ich nichts geben, aber jetzt, die sahen so traurig aus und die verhungern ja. Also eigentlich wollte ich nichts geben, aber jetzt, wo die so auf die Tränendrüse gedrückt haben, okay, jetzt gebe ich doch was. Da kann man ja nicht zurückhalten. Aber eine bessere Art und Weise ist, zielgerichtet zu geben. Und zu sagen, Gott, wo möchtest du mich gebrauchen? Wo möchtest du mich gebrauchen, dass ich einen Unterschied machen kann? Und wir geben, was wir haben. Wir geben nicht nur, wenn es um Geben geht, nicht nur um Geld. Klar gehört Geld dazu, aber du kannst nicht geben, was du nicht hast. Aber du bist verantwortlich für das, was du hast. Wenn du Talente und Fähigkeiten hast, ist es deine Verantwortung, sie mit anderen zu teilen. Wenn du singen kannst, sing nicht nur da, sing hier. Okay, wenn du Keyboard spielen kannst, wäre super. Dann spiel nicht nur zu Hause, spiel hier. Wenn du ein Ermutiger bist und du morgens aufstehst, immer mit einem Lächeln. Das ist echt eine Gnadengabe Gottes. Lächel nicht nur zu Hause. Lächel hier, komm zum Welcome-Team. Das hilft. Ja? Und da kannst du geben und einen Unterschied machen. Wenn du Talente und Fähigkeiten hast, finde einen Ort und finde Möglichkeiten. Und Gott verspricht dir Folgendes, 2. Korinther 9, Vers 11. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, und hier geht es nicht nur um Geld, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Das heißt, sie werden nicht so sagen, boah, das war echt aber ein netter Kerl, sondern sie werden einen Schritt näher zu Gott machen. Wenn sie hier hinkommen und du sie anlächelst, boah, es tut so gut, hier anzukommen. Ihr Herz wird offen sein, dass sie Gott erleben können. Ja? Und bei so einfachen Dingen können wir anfangen, zielgerichtet zu leben. Lebe zielgerichtet. Lebe zielgerichtet. Und auch wenn es um Finanzen geht, hab ein Ziel. Dave Ramsey sagte mal, wenn du deinem Geld nicht sagst, wohin es gehen soll, wirst du dich fragen, wo es geblieben ist. Und manchmal hilft es, dass man sich Geld abhebt, zu sagen, okay, das ist mein Geld für diese Woche und das gebe ich aus. Und wenn es weg ist, dann ist es weg. Manche bezahlen immer mit der Karte und wundern sich dann, wo ist mein Geld geblieben? Lebe zielgerichtet. Hab einen Budgetplan, sag, okay, das ist das, was ich spenden möchte. Das ist das, was ich ausgeben möchte. Das ist das, was einfach für Kino, für Konzert und so. Habe einen Plan, lebe zielgerichtet. Man muss einen Plan haben, um großzügig zu sein. Die Bibel sagt Folgendes in 1. Korinther 16, Vers 2. Am ersten Tag jeder Woche, dem Sonntag, soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Beitrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. Auf diese Weise kommt nach und nach eine größere Summe zusammen und das Geld muss nicht erst dann gesammelt werden, wenn ich komme. Das heißt, einige warten, dass jetzt echt eine coole Opferpredigt kommt und wenn jetzt für Kollekte gute Bibelverse, gute Beispiele gebracht haben, dann werde ich was geben. Nein, gib nicht wegen Emotion, gib wegen Überzeugung, weil du einen Plan hast, weil du zielgerichtet bist. Und das zweite ist, diene zielgerichtet. Also das erste ist, gebe zielgerichtet. Und das zweite ist, diene zielgerichtet. Du sollst einen Plan haben, wie du dienen möchtest. Warte nicht erst auf eine Not. Plane, etwas zu tun. Paulus schreibt nämlich Folgendes, weil einige sagen, ja, ich gebe ja Geld, der Rest müssen die ja machen. Aber Paulus sagt Folgendes, an 1. Timotheus 6, Vers 18 schreibt er, fordere sie auf, die Reichen in der Gemeinde, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich sein an guten Taten, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein Fundament, eine sichere Kapitalanlage für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Das heißt, er sagt, hey, das eine ist ja, geb zielgerichtet, aber das andere ist, diene zielgerichtet. Nutze dein Geld, aber dann sei reich an guten Taten. Wie kannst du es tun? Werde Teil von einem Dream Team. Aber ich glaube gar nicht, die brauchen mich ja gar nicht. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht, ob die dich brauchen oder nicht. Beim Geben auch nicht. Brauchen die das oder nicht? Sondern geb, weil du einen Plan hast. Ja, weil du berufen bist, einen Unterschied zu machen. Finde einen Ort, wo du dienen kannst. Oder die ganzen Surf Days, die wir haben. Gerade November und Dezember. Beste Monate, einfach irgendwo zu dienen. In 2 Wochen sind wir mit den Altstadtengeln wieder in der Altstadt dabei und geben Lebensmittel und Kleidung an bedürftige Menschen raus. Aber sagst du, ja, aber Samstagnachmittag kommt Fußball-Bundesliga. Nimm's auf! Guck später dir an, gar kein Problem. Aber mach einen Unterschied mit dem, was du hast. Und wenn du sagst, ich kann nicht viel, aber Zeit habe ich, dann sei da. Jeder kann eine Zahnbürste und Zahnpasta rausgeben. Da braucht man nicht viel. Oder Heiligabend kommt. So viele Leute würden in die Kirche kommen, wenn sie eingeladen werden. Heiligabend, beste Moment. Einfach zu sagen, hey, weißt du schon, wo du Heiligabend hingehst? Weiß nicht, ob ich überhaupt in die Kirche gehe. Weißt du was? Du kommst mit mir, ich besorge dir ein Ticket, wir gehen gemeinsam in die Kirche und wir feiern gemeinsam den Heiligabend-Gottesdienst. Du kannst einen Unterschied machen mit dem, was du hast. Menschen, die eine Ewigkeitsperspektive haben, brauchen nicht extra motiviert werden, emotional gezogen werden, sondern sie haben einen Plan. Sie leben zielgerichtet. Und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen, ansonsten predige ich morgen früh noch. Mein dritter Punkt ist, ich teile meinen Glauben zielgerichtet. Ich teile meinen Glauben zielgerichtet. Warum? Weil wir einen Hang haben zur Selbstzentriertheit. Jakobus 5, Vers 19 und 20 sagt Folgendes. Liebe Brüder und Schwestern, wenn einer unter euch den Weg der Wahrheit verlässt und sich verirrt und ein anderer bringt ihn wieder zurück, könnt ihr sicher sein, wer den Sünder von seinem falschen Weg zur Umkehr bewegt, der rettet ihn vor dem Tod und setzt viele Sünden außer Kraft. Ist das krass? Also ich finde das der Hammer. Er rettet ihn vor dem Tod und setzt viele Sünden außer Kraft. Dein Glauben teilen kann die Ewigkeit von jemand anderem radikal verändern. Deswegen sollten wir danach leben. Der Himmel lebt schon danach. Ich finde es so schön, wie die Message-Übersetzung Lukas 15, Vers 10 übersetzt. Hier heißt es, verlass dich drauf. Das ist die Art von Party, die Gottes Engel jedes Mal veranstalten, wenn sich eine Seele Gott zuwendet. Und wir durften in diesem Jahr schon 11 Partys feiern von 11 Menschen, die sich haben taufen lassen. Und das ist das, was mich begeistert. Deswegen haben wir diese Kirche gestartet, um Orte zu kreieren, wo Menschen Gott erleben können, wo wir unseren Glauben teilen und sagen, sei dabei. Erlebt es mit, was Gott für gute Gedanken für ein Leben hat und das zielgerichtet zu sein. Dieser Gottesdienst ist nicht für dich. Ich hoffe, dass du dich wohlfühlst. Ich hoffe, dass du den Lobpreis genossen hast. Ich hoffe, dass du irgendwas aus der Predigt rausgenommen hast. Aber dieser Gottesdienst, diese Kirche ist für all die Menschen, die noch nicht die Gelegenheit hatten, Jesus Christus und seine Liebe zu erfahren. Und das ist das, was mich antreibt. Und wenn ich das nicht motiviert, wenn ich das nicht begeistert, ich glaube, dann bist du in der falschen Kirche, weil dafür brennt mein Herz. Weil ich mir immer wieder vor Augen halte, ich war verloren in meiner Schuld. Ich war verloren und Gott hat mich gefunden. Er hat mir vergeben, er hat mir einen Neustart geschenkt, obwohl ich es nicht verdient habe. Und ich möchte mich immer wieder daran erinnern, dass seine Gnade so groß und seine Liebe so mächtig ist und so real ist. Und ich bete, dass wir es nie vergessen und dieses Brennen nicht verlieren. Dass wir nicht nur eine Kirche suchen, wo das gut für mich ist, sondern dass wir einen Ort suchen, wo wir gemeinsam einen Unterschied machen können für die Ewigkeit, für andere Menschen. Und ich weiß, ich war ein bisschen pushy heute Morgen, aber hey, manchmal brauchen wir das, dass jemand einem auf den Zeh tritt. Und ich bin überzeugt, dass du kein Geld vermissen wirst, was du gespendet hast, egal wohin. Du wirst nur Geld vermissen, was du verprasst hast. Das, was du gibst im Auftrag Gottes, dein Lächeln, deine Ermutigung, macht einen Unterschied für die Ewigkeit. Und ich möchte beten, dass Gott neu so ein Brennen in uns freisetzt. Ein Brennen, das wir spüren, wofür Gottes Herz spürt. Dass wir die anderen Menschen so sehen, wie Gott sie sieht. Und dass wir nicht, wie Paulus dann hier schreiben muss an die Gemeinde in Rom, hey, streitet nicht miteinander. Ja, die haben miteinander gestritten, weil die keinen Fokus mehr hatten, wofür sie gelebt haben. Sie waren so sehr mit sich selber beschäftigt. sondern wir den Fokus haben, wofür sind wir da? Wir sind da, unser Licht leuchten zu lassen. Wir sind hier, um einen Unterschied zu sein, um Licht und Salz zu machen auf der Arbeit, Gott, wo du mich hingestellt hast. Gott, wie kann ich jemanden ermutigen? Wie kann ich meinen Glauben teilen? Wie kann ich großzügig da sein? Bring am Montag den Kaffee mit für deine ganze Abteilung. Sag, hey, ich wollte euch einfach mal einladen. Du wirst einen Unterschied machen in dem Leben von diesen Menschen. Und wenn ihr die Freiheit habt, lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte für uns beten, dass Gott neu dieses Brennen schenkt, weil, hey, das ist etwas, was in unserem Herzen anfängt. Du kannst es hören mit dem Kopf, aber es hat mit dem Herzen zu tun. Gott, ich habe mein Bestes heute Morgen gegeben, um einfach uns vorzubereiten, uns neu bewusst zu machen, dass dieses Leben nicht alles ist, sondern wir wissen, irgendwann ist unser Leben hier vorbei und wir wollen ein Vermächtnis hinterlassen, was einen Unterschied für die Ewigkeit macht. Gott, wir wollen von uns selber immer wieder wegschauen. Wir wollen hinschauen zu dir, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, und Gott, wir wollen hinschauen zu den Menschen, wo du uns hingestellt hast. Und Gott, ich bete, dass du uns neu die Augen öffnest, in unserer Familie, in unserem Umfeld, bei unseren Nachbarn, Gott, wo wir ein Segen sein können, wo wir Worte der Ermutigung sprechen können, wo wir Einladung aussprechen können. Worte, wo der Ermutigung die Kraft sprechen, die Hoffnung geben. Gott, ich bete, dass du neu eine übertriebene Großzügigkeit in unserem Leben freisetzt. Dass wir nicht unser Leben planen nach dem, was gut für uns ist, sondern wo du uns hingestellt hast, wo du uns gebrauchen möchtest. Gott, ich bete, dass du uns neu zeigst, was für Gaben, Talente und Fähigkeiten du uns geschenkt hast und wie wir diese gebrauchen können, um ein Segen zu werden für andere Menschen. Gott, ich danke dir, dass du unser Retter bist und dass es nicht Liebe nach Leistung ist. Und Gott, ich bete, dass diese Liebe, die du uns geschenkt hast, dass wir das neu spüren und dass bei all dem, was wir tun, nicht die Motivation, Angst, Sorge, Pflichtgefühl ist, sondern dass wir nicht anders können, weil deine Liebe uns antreibt. Danke, Jesus. Ich habe den Eindruck, dass Gott heute was Neues tun möchte im Leben von einigen Leuten. Vielleicht bist du hier und du merkst, hey, ganz ehrlich, die Bibel spricht davon, dass es manchmal so glimmenden Docht gibt. Das hat mal gebrannt, aber es ist gar nicht mehr da. Und ich spüre, dass bei einigen genau das der Fall ist. Da hat es mal gebrannt. Ja, ich habe das mal gemacht, aber es hat nicht so funktioniert. Und irgendwie bin ich ausgebrannt davon. Und Gott möchte dir neu seine Liebe und seine Kraft schenken, dass du nicht aus eigener Kraft das tust, sondern Overflow ist die Predigtserie, aus dem Überfluss, aus deiner Beziehung zu ihm, dass du weitergibst, seine Liebe, nicht deine Liebe, Gottes Vergebung, Gottes Hoffnung. Und Gott, ich bete, dass da, wo Menschen echt müde geworden sind, im Gutes tun, Gott, dass du neue Kraft schenkst, neue Ermutigung schenkst, dass du, wie du versprochen hast, das geknickte Rohr, dass es nicht abbrechen wird, sondern dass du es neu stärken wirst und den glimmenden Docht, dass du neu anzünden wirst. Gott, ich bete für ein neues Brennen in unserem Herzen im Namen von Jesus. Im Namen von Jesus. Und vielleicht ist jemand hier oder online, der sich mit der ersten Frage auseinandersetzen sollte. Was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht? Und vielleicht sagst du, ja, ich war ja im Gottesdienst und ich habe im Lobpreis mitgesungen, aber das ist nicht die richtige Antwort, denn Jesus wünscht sich eine Beziehung zu dir. Und wenn du diese Beziehung noch nicht hast, dann ist der Start ein ehrliches Gebet zu Gott und ihn einzuladen in dein Leben. Und ihm einfach Raum zu geben, ihn persönlich kennenzulernen. Und wenn du das bist, dann möchte ich dich ermutigen, ein Gebet zu sprechen. Ich werde das vorbeten und bete es einfach nach von ganzem Herzen. Und lade Jesus in deinem Leben ein. Sag, ich möchte dich persönlich kennenlernen. Und ich werde es vorbeten und ich möchte dich ermutigen, dass du nachbetest. Und wir als ganze Kirche werden dich bei diesem Gebet unterstützen. Sag, Jesus, ich brauche dich. Ich empfange das, was du für mich am Kreuz getan hast. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Sei mein Herr, sei mein Retter. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du gestorben bist für meine Schuld und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich gerettet hast. Und ich möchte dir nachfolgen für den Rest meines Lebens. Amen.